SWR 2 Forum.
UFOs oder Hirngespinste? Was weiß das Pentagon? Am Mikrofon ist Martin Durm. Was, wenn es sie doch gibt? Seit Jahrzehnten sorgen Berichte über Sichtungen unbekannter Flugobjekte für Aufsehen. Sie inspirieren Autoren und Filmemacher, beflügeln die Fantasien von Menschen, die an Außerirdische glauben. Sie wecken Ängste und geben auch Rätsel auf. Jetzt in den nächsten Tagen will das Pentagon sein Wissen offenbaren, also bislang geheim gehaltenes Material publizieren, das der Öffentlichkeit lange Zeit vorenthalten wurde, weil es auf die eine oder andere Weise unglaublich war oder weil es womöglich Verschwörungstheorien befeuern könnte. Aber zumindest das ist klar, selbst den nüchternen, abgebrühten Piloten der US Navy sind in der Vergangenheit Dinge zwischen Himmel und Erde begegnet, die sich einfachen Erklärungsversuchen entziehen. Was also ist da los in der Erdumlaufbahn unseres Planeten? Sind wir womöglich doch nicht allein? Und mit wem oder mit was hätten wir es in UFOs zu tun? Also Stoff, an dem womöglich doch mehr dran sein könnte als pure Science-Fiction und den wir uns genauer ansehen müssen in diesem SWR2-Forum. Wir tun das mit dem Diplomphysiker und Journalisten Dirk Lorenzen, dem österreichischen Schriftsteller Clemens Setz und der Astrophysikerin und Philosophin Dr. Sibylle Anderl. Frau Anderl, wenn Sie nachts von Berufswegen in den Sternenhimmel schauen, wie nah oder wie fern ist Ihnen da der Gedanke, dass da oben womöglich extraterrestrische Schiffe kreuzen könnten?
Er ist mir ehrlich gesagt immer ferner geworden. Also als Kind und Teenager, das war ja so in den 80er, 90er Jahren, war das ein großes Thema. Da habe ich schon manchmal dran gedacht. Es ist aber nie irgendwas passiert. Und als Astronomin ist nach wie vor auch nichts passiert. Also ich habe nichts gesehen, was nicht in mein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild hineinpassen würde und auf UFOs hindeuten würde. Und insofern muss ich sagen, ich finde das natürlich alles sehr, sehr spannend, aber es ist jetzt für mich nichts, was als Erklärung besonders naheliegend erscheint.
Halten Sie es trotzdem für denkbar?
Naja, denkbar sollte ja erstmal natürlich alles sein. Man sollte unvoreingenommen an solche Fragen herangehen. Als Astrophysiker wissen wir, dass es im Universum unglaublich viele Planeten gibt, sehr, sehr viele Planeten, die auch potenziell lebensfreundliche Bedingungen beherbergen. Aber ob solches Leben dann auch tatsächlich zu uns zur Erde kommen könnte, das halte ich für sehr, sehr fragwürdig.
Herr Setz, da ist also sehr viel wissenschaftliche Skepsis rauszuhören. Was sehen denn Sie, wenn Sie den bestirnten Himmel über sich betrachten? Er hat Sie ja von früh auf als Schriftsteller beschäftigt und auch Ihre Fantasie beflügelt.
Ja, als Teenager war ich UFO-begeistert und habe das nie ganz abgelegt. Aber ich habe eigentlich nie so den Weg eingeschlagen eines, nennt man das Ufologen, oder die das wirklich so um jeden Preis für wahr halten müssen und also das darum kämpfen. Es war eher irgendwie seltsamer bei mir angesiedelt, eben genau in dem Zwischenbereich zwischen für wahr halten, darin schwelgen, das irgendwie attraktiv, sexy finden und eigentlich es doch nicht öffentlich bestätigt haben wollen.
Also Sie nähern sich dieser Frage eher spielerisch mit der Fantasie eines Autors und wollen sie nicht unbedingt wissenschaftlich abgesichert wissen?
Ja, es wäre gut, wenn es ginge. Ich würde das vielleicht schon spannend finden, aber bislang war es eher so wie eine ästhetische Sache oder nicht ästhetisch allein, wie ein Lieblingsspielzeug vielleicht. Ja.
Naja, wir bewegen uns jetzt im Grenzbereich zwischen Fiktion und Wissenschaft, Herr Lorenzen. Sie gehen das Ganze eben eher aus der Sicht des Diplomphysikers an. 73%, bleiben wir kurz bei Zahlen, 73% der US-Bürger glauben, die US-Regierung wisse mehr, als sie zugibt, was UFOs angeht. Und nun kommt also in den nächsten Tagen dieser Bericht der amerikanischen Geheimdienste. Was erwarten Sie da?
Ich erwarte mir da nicht sehr vieles. Also auch die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die wären alle überrascht, wenn da wirklich etwas Überraschendes herauskäme. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, was man im Hinterkopf haben muss, UFO heißt ja nur nicht identifiziertes oder erstmal auf den ersten Blick nicht erklärbares fliegendes Objekt. Das heißt aber eben nicht, und das ist ein Kurzschluss, den viele so vorziehen, es müsste sich ja um Aliens handeln. Die Piloten mögen da etwas beobachtet haben, und das wird uns vielleicht das Pentagon dann auch darlegen, was die nicht sofort erklären können. Das heißt aber eben nicht, dass das irgendwie Besuch von der Andromeda war.
Also ganz klar, wir haben es bei Ihnen allen mit kritischen Geistern zu tun. Die New York Times, die Washington Post, also die angesehensten Zeitungen der USA, vielleicht sogar der Welt, die haben in den vergangenen Wochen Folgendes berichtet. Vom Sommer 2014 bis März 2015 habe es über der Ostküste fast täglich ungeklärte Begegnungen gegeben, kugelähnliche Objekte, und ich zitiere das ausdrücklich, kugelähnliche Objekte mit Überschallgeschwindigkeit wurden da gesichtet, teils in Formationsflug, ohne Tragflächen, ohne Triebwerke. Das heißt, es habe sogar einen beinahe Zusammenstoß mit einem US-Kampfjet gegeben. Wie verorten Sie solche Berichte, Herr Lorenzen? Denn, wie gesagt, steht in der New York Times und der Washington Post.
Ja, das sind erstmal interessante Beobachtungen. Trotzdem würde ich da dann doch erstmal genau den Beleg mir ansehen. Was mir dann auffällt, wenn das angeblich jeden Tag gesehen wird, warum sehen das dann eigentlich nie Piloten von Zivilflugzeugen, von denen es ja viel mehr gibt und die viel mehr unterwegs sind, wenn dann diese Objekte sich interessanterweise auch nur wohl in militärischen Bereichen aufhalten, dann mögen da vielleicht neue Technologien sich irgendwie zeigen. Aber dann würde ich vielleicht auch erst einmal beim eigenen Militär nachfragen, ob die da nicht vielleicht irgendwelche geheimen Projekte haben. Das wird auch das US-Militär nicht sofort zugeben. Und wenn es dann das US-Militär nicht war, dann empfehle ich einen Anruf in Russland, China oder in anderen Ländern. Noch einmal, selbst wenn die etwas beobachten, was man nicht unmittelbar erklären kann, heißt das nicht zwingend, dass es aus dem All kommt. Es gibt für alles in der Regel eine sehr viel einfache, simplere, irdische Erklärung. Und da würde ich eben gerade beim Militär dann schon sagen, na, vielleicht haben die irgendeine Technik in der Hinterhand, worüber sie nicht offen sprechen und was hier praktisch durch ein Versehen dann nur herausgekommen ist.
Frau Anderl, wie beurteilen Sie solche Berichte?
Ja, dem kann ich nur völlig zustimmen, was Herr Lorenzen gerade gesagt hat. Es ist ja in der Wissenschaft so, dass man sehr häufig Dinge beobachtet, die man zunächst erstmal nicht versteht. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Missverständnis, das in der Öffentlichkeit existiert, dass wir in der Wissenschaft schon alles immer sofort verstehen und erklären können. Also gerade was in der Atmosphäre so vor sich geht, da gibt es schon viele Phänomene, die erstmal neu sind, erstmal unerklärt sind. Und dann ist natürlich, das, was Herr Lorenzen gerade schon gesagt hat, ein ganz wichtiger Faktor. Wir beschäftigen uns hier mit Technologien, die für die Rüstungsindustrie sehr interessant sein müssten. Da ist viel Geheimhaltung im Spiel. Und insofern ist das eine nicht unplausible Erklärung, dass wir da auch, nachdem dieser Bericht veröffentlicht wird, bei weitem nicht alles wissen werden. Und das ist ja so ein generelles Vorgehen in der Wissenschaft, wenn man unerklärte neue Befunde hat, dass man sich dann überlegt, welche Erklärung ist die beste, der sogenannte Schluss auf die beste Erklärung. Und da spielt natürlich immer eine Rolle, wie plausibel sind verschiedene Hypothesen. Und da muss man einfach sagen, es ist sehr, sehr viel plausibler, dass militärische Dinge geheim gehalten werden oder dass es vielleicht teilweise auch Messfehler sein könnten, dass Phänomene in der Atmosphäre auftreten, die wir nicht verstehen, als wenn wir jetzt annehmen, es gibt Aliens, die Aliens kommen zu uns. Nur manche Menschen sehen sie, sie haben auch selbst einen sehr hohen Grad der Geheimhaltung, was ihre Flugmanöver angeht, interagieren aber ansonsten relativ wenig mit uns Menschen. Also das sind wahnsinnig viele Voraussetzungen, die man da als wahr annehmen muss. Und wenn man das jetzt einfach mal rein wissenschaftlich angeht, wäre das nicht unbedingt das, was man den Schluss auf die beste Erklärung nennen würde.
Also es gab da in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts den Bauer Martin Wiesengrün auf Rügen. Der hat eine Weile Schlagzeilen gemacht, weil er behauptet hat, 3 Tage lang in einem Raumschiff der Aliens mitgeflogen zu sein. Herr Setz, sind wir im Grunde gar nicht weiter? Sind wir immer noch auf dem Stand des Bauers Martin Wiesengrün?
Ich würde mal, da jetzt so viel wissenschaftliche Einigkeit hier herrscht und ich die ja auch vertreten kann, aber einfach damit es ein bisschen vielleicht lebendiger wird, kann ich ja mal ein Gedankenexperiment vorschlagen. Wie würden wir reagieren, also auch aus wissenschaftlicher Sicht, wenn diese Ankündigung zum ersten Mal käme und das Konzept fliegendes, unbekanntes, metallisch rundes Objekt gäbe es nicht in unserer Kultur. Es würde zum ersten Mal beobachtet sein jetzt und jetzt käme sofort eine amerikanische Regierung, macht sofort eine Ankündigung, dass sie darüber berichten wird. Ich glaube, es wäre die Reaktion nicht ganz so eindeutig. Das Wahrscheinlichste misst sich nicht nur an abstrakten Messungen, sondern auch an dem Weltbild der handelnden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und zum Beispiel könnte es sein im Universum, es könnte das Normalste, sozusagen das Häufigste, das gewöhnlichste Vorkommnis im Universum sein, dass ständig überall solche Dinge, solche drohnenartigen, was immer das ist, ein Besuchsschwarm. Es könnte sein, wir haben dafür keine Belege, aber es könnte das Normalste sein. Das ist nur ein Gedankenexperiment. Und ich schwelge gern in der Vermutung, dass vielleicht solche UFO-Dinge wirklich völlig normale und natürliche Phänomene sind und nichts, was ein außergewöhnliches Ereignis darstellt.
Also, dass es praktisch unnormal ist, dies vollkommen aus dem Bereich des Möglichen auszuschließen, so wie wir das in der Regel tun.
Ja, wir könnten unnormal konditioniert sein. Nicht nur konditioniert, wir könnten auch das Spektrum unserer Wahrnehmung, die Frequenzen, die wir, mit denen wir was anfangen können, unsere Sicht, unsere Sehschlitze und sozusagen, könnten unnormal im kosmischen Vergleich sozusagen angelegt sein. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen so reinstöbern in die Einigkeit, die da hier herrscht.
Nee, Herr Setzer, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz spannender und faszinierender Punkt, der ja auch in der Wissenschaftsphilosophie sehr stark gemacht wurde. Man kann sich ja einfach die Wissenschaftsgeschichte angucken. Was haben wir Menschen im Laufe der Jahrhunderte im Rahmen der Wissenschaften jeweils für wahrscheinlich gehalten, um diesen Begriff jetzt nochmal aufzugreifen? Und da sieht man ja, das hat sich durchaus massiv gewandelt. Und insofern ist es ein interessantes Gedankenspiel, tatsächlich ganz wie Sie sagen, zu überlegen, was haben wir in unserem Weltbild für blinde Flecken? Sehen wir vielleicht bestimmte Dinge gar nicht, weil wir nicht nach ihnen suchen? Also insofern, ja, da bin ich ganz bei Ihnen.
Genau.
Aber an dieser Stelle würde man halt schon sagen, es gibt in beiden Lagern eigentlich sehr große Gruppen. Es gibt viele Menschen, die wirklich nach UFOs suchen und sie sehen wollen. Es gibt welche, die das absolut ablehnen, die gibt es natürlich auch. Dann würde man aber schon sagen, oder hoffen, dass es die neutralen Beobachter gibt. Und da würde ich sagen, ist es erstaunlich, dass man da relativ wenig Berichte hat und relativ wenig Anhaltspunkte. Aber grundsätzlich diese Gedankenüberlegung, ist es vielleicht ein blinder Fleck von uns, ist sehr gut und wichtig. Und also um ein Beispiel aus der Wissenschaft zu nennen, da könnte man einfach Pulsare zum Beispiel nehmen. Das ist ja ein Phänomen, blinkende Neutronensterne. Die wurden in den späten 60ern entdeckt, auch per Zufall. Und hat ganz, ganz lange gedauert, bis Wissenschaftler das akzeptiert haben und das sehen gelernt haben. Und nachdem das erstmal akzeptiert wurde, ist es vielen auch aufgefallen, dass sie vorher auch schon Pulsare gesehen haben, aber diese Beobachtung ignoriert haben, weil sie dachten, es ist unplausibel, dass da irgendwas Blinkendes am Himmel zu sehen ist. Und das ist schon etwas, Beispiel, was Wissenschaftler kennen. Ja.
Ein anderes Beispiel wären die Exoplaneten, die eine Zeit lang, noch Anfang der 90er Jahre, war das unter Astronomen, das war ein Schmuddelthema, das machte man nicht. Das waren eben eigentlich Ufologen, die nach Planeten bei anderen Sternen suchten. Heute gibt es dafür Nobelpreise und ist das eines der dynamischsten Felder der Astronomie. Also insofern ist das schon klar, es gibt da sicherlich viele blinde Flecken und manche Astronomen und Astronomen meinen auch, eigentlich sei es so eine Art demokratischer Prozess. Wenn sich alle einig sind, dann müsse doch die Theorie auch stimmen. Klar, das ist es nicht. Trotzdem kann man hier bei den UFOs ja eben eines sagen, das ist so ein bisschen meine große Enttäuschung gewesen. Wir sprachen an diese großen UFO-Wellen in den 80er und 90er Jahren und dann kam irgendwann die kleine Digitalkamera und dann kam das Smartphone und heute rennen fast alle Menschen durch die Welt mit einem wunderbaren Fotoapparat und eigentlich war meine Erwartung und Hoffnung, na, jetzt müssen wir doch unfassbar viele tolle Fotos von diesen UFOs sehen und komischerweise kam da fast nichts. Also insofern fällt ja schon auf, dass diese Beobachtung offenkundig ja nicht gleich verteilt sind, will ich mal sagen. Also offenbar gab es Herrn Wiesengrün dort, aber irgendwie Herr Schmitz in Köln und Herr Kramer in Stuttgart sehen offensichtlich sehr selten ein UFO. Und das gibt einem dann ja doch schon zu denken und lässt dann doch eher daran zweifeln, dass es eine so ganz alltägliche Erfahrung sind. So faszinierend der Gedanke natürlich ist.
Aber Einspruch, Herr Lorenzen, im April 2020 veröffentlichte das Pentagon Videos, die von Piloten der US Navy aufgenommen wurden und zu sehen waren da sogenannte Unidentified Aerial Phenomena, also Objekte, die, wie es heißt, mit Überschallgeschwindigkeit die Richtung geändert haben, Flugmanöver vollführten, die eigentlich unmöglich sind. Ordnen Sie das einfach so alles in den Bereich atmosphärische Sinnestäuschungen ein?
Nein, aber die Filme, wenn man sich die genau ansieht, da wüsste ich jetzt doch sehr gerne ein paar Daten mehr. Wie weit sind diese Objekte wirklich entfernt? Davon hängt dann ja entscheidend ab, wie schnell die sich bewegen. Sind die wirklich weit, weit weg? Dann wäre die Bewegung ja unglaublich schnell. Womöglich sind die viel näher. Das kann ich diesen Filmen so nicht unmittelbar entnehmen. Und wenn sie näher sind, dann wäre die Bewegung nicht so schnell. Also man muss da schon sehr genau hingucken. Ich finde diese Bilder, Filmchen, ja, da wird mir dann sehr schnell sehr viel hineininterpretiert. Und wenn man nur die Bilder anguckt, dann kann ich das so nicht zwingend erkennen, was da kommt. Also da fehlt mir viel einfach am technischen Detail. Da ist dann, sind wir oft, glaube ich, schon einen Schritt weiter, weil wir so begeistert sind. Ja, jetzt haben wir doch den Beleg und gucken dahin. Aber man muss da doch mit sehr viel Distanz rangehen, um dann zu gucken, was diese Filme wirklich aussagen.
Frau Anderl, Sie haben gerade vorhin von zwei Lagern gesprochen, also die, die fest davon überzeugt sind und die anderen, die zweifeln. Bislang wurde dieses ganze Thema ja fast theologisch wie eine Glaubensfrage behandelt. Da gab es den Erich von Däniken, der war so eine Art Prophet der Außerirdischen mit enorm großer Anhängerschaft. Der hat erklärt, die haben die Pyramiden gebaut, die Maya-Städte errichtet. Bewegen wir uns da zwangsläufig immer in einem religiös-spekulativen Bereich, wenn wir darüber reden?
Tja, ich würde hoffen, dass es nicht notwendig der Fall ist. Also es stimmt, dass das hier sehr nahe liegt. Und das hat, glaube ich, auch einen enormen Einfluss auf die Interpretation der wenigen Daten, die vorliegen. Kennt man ja selber, also da gibt es ja diese Wechselbilder zum Beispiel, Hase-Enten-Bild von Wittgenstein zitiert, wo wir wissen, wie sehr unsere Voreinstellung das bestimmt, was wir sehen, was wir wahrnehmen und was wir daraus folgern.
Erklären Sie kurz und dieses Wittgenstein-Bild.
Das ist eine Strichzeichnung und je nachdem, wie man drauf guckt, kann man darin entweder den Kopf eines Hasen sehen oder den Kopf einer Ente. Also die Ohren des Hasen wären dann der Schnabel der Ente. Ja, insofern... Und ist man da so ein bisschen frei in der Interpretation? Man kann das hin und her springen lassen. Das ist was man in der Wissenschaft natürlich immer fürchtet, dass man durch die Art, wie man auf die Daten guckt, in eine falsche Richtung gelenkt wird.
Und diese UFO-Bilder sind ja auch oft verpixelt, haben so etwas Strichhaftes. Sehen Sie darin die Parallele?
Ja, ganz genau. Also da ist wahnsinnig viel Raum für Interpretation. Also genau wie Herr Lorenz schon gesagt hat, die Daten sind schlecht. Sie sind nicht eindeutig. Man muss unglaublich viel zusätzlich wissen. Es sind Phänomensichtungen, die meistens relativ kurz sind. Und so richtig überzeugende Daten gibt es bislang meines Wissens noch nicht, die keinen anderen Schluss zulassen würden. Und das ist natürlich ein Problem. Es ist sehr unbefriedigend. Da wäre die Hoffnung, dass sich das irgendwann ändert und dass man dann auch, ohne dass man einem dieser beiden Extremlager zuzurechnen ist, sich wirklich einen gut begründeten Schluss zu diesen Daten zutrauen kann. Ansonsten ist natürlich immer das Problem, und wie gesagt, das ist das Problem, wenn man so eine schlechte Datenlage hat, dass das, was man sehen will, dann auch in die Daten hineingelesen wird.
Herr Setz, wie gehen Sie als Schriftsteller mit diesen Bildern um, die ja auch im Kopf entstehen dann?
Ja, ich habe gerade verblüfft gehört, dass es nur schlechte UFO-Videos gibt, weil genau das ist ja das, was ich genieße, wie so andere Leute bestimmte Kunst, und ich sammle die und erfreue mich an ihnen. Ich halte sie nicht automatisch für wahr, das muss ich ja nicht machen, aber ich genieße und schaue gern und sammle gern schon seit Jahrzehnten UFO-Videos und Clips und es gibt wirklich ganz erstaunliche Videos. Man muss nur eins dazu sagen, nicht nur der Grad der Handykameras wurde angeblich besser, obwohl die auch nicht gut in ferne Objekte können. Also den Mond kann man nicht fotografieren mit iPhone und so weiter. Aber was natürlich zugleich gestiegen ist, ist die Simulierbarkeit, die sehr leichte Simulierbarkeit in irgendeinem CGI-Programm. Und interessanterweise mit der Sofortverfügbarkeit einer Fälschungssoftware, jeder kann, der ein bisschen programmieren kann, kann das wahrscheinlich super leicht programmieren inzwischen. Vielleicht sogar auf einer Handy-App, dass es täuschend echt aussieht. Selbst damit sind nicht jetzt extrem spektakuläre, gestochen scharfe Videos da. Es gibt aber doch einige wirklich verblüffende, auch ästhetisch sehr schön. Also zumindest für mich ist das ästhetisch sehr schön. Ich genieße die, ich schaue die gern an.
Darf ich Ihnen die platte Frage stellen, was Sie davon haben, wenn Sie diese Bilder betrachten?
Na, was hat man davon, wenn manche Leute schauen sich gern Fraktale an, manche Leute finden Galois-Theorie schön, manche Leute hören sich Sinfonien von Brahms an. Also das ist halt, das fällt in diese Kategorie. Es tut meinem Gehirn gut und ich sehe es gern einfach. Ja. Es hat schon natürlich dann so einen Kontext auch. Es ist der Kontext, hier ist irgendein unbekanntes Objekt oder Leute sind aufgeregt und deuten drauf und filmen es verwackelt und sind aufgeregt. Vielleicht irgendwas an diesem Ritual, was ja schon ein tausendfach praktiziertes Ritual auf der Erde ist, etwas ergreift mich da wohl und zieht mich irgendwie so in einen Raum der Andacht oder der, wie sagt man auf Deutsch, in awe. Ja, ich staune irgendwie und bin, wie gesagt, ich sehe das nicht und denke mir, oh, der Beweis, das ist, wäre ja blöd, das braucht man gar nicht. Aber es ist seltsam, dass es immer gesagt wird, ja, dass die Handykameras besser geworden sind, gibt es eigentlich nicht unbedingt bessere Videos. Man kann ja mal probieren, ein über die Stadt fliegendes Flugzeug anzuzoomen und zu filmen, das wird auch extrem unscharf sein. Und so ähnlich unscharf sind dann immer diese mysteriösen kleinen Objekte, aber ja.
Ja, ich wollte noch hinzufügen, es geht jetzt nicht darum, dass es wirklich nur schön aussieht oder scharf ist oder man besonders viele Details sieht. Bei Daten, die man wissenschaftlich verwenden kann, ist natürlich auch immer ganz zentral wichtig, dass man den Kontext der Datenentstehung kennt. Also, dass man genau weiß, mit was für einem Instrument es aufgenommen wurde, in was für einem Zustand das Instrument war, wie die Umgebungsbedingungen sind. All das spielt natürlich eine Rolle, wenn man Daten interpretiert. Und da ist mein Eindruck, dass diese Zusatzinformationen, die man braucht, die aber weit über das hinausgehen, was man jetzt in irgendwelchen Zeitungsveröffentlichungen sieht, dass es da einige Defizite gibt.
Oh ja, das stimmt sicher, ja, weil es gibt ja immer ein immer dezentraler werdende Medienkompetenz der Menschheit. Also jeder x-beliebige kann irgendwelche Dinge irgendwo hochladen und sagt seinen Freunden, schaut das mal an, und da ist dann keine Datenlage, kein journalistischer Weg mehr da, das stimmt, ja.
Nur UFOs sind ja nicht nur schnell, also manchmal stehen sie ja irgendwo, es gibt ja tolle Wolken, die wie UFOs aufsehen. Also ich möchte ein bisschen widersprechen, man könnte heute sehr schöne Filme oder Fotos von solchen UFOs machen, die sich ja eben nicht nur mit Überschallgeschwindigkeit bewegen. Sehr schön fand ich, in den 80er, 90er Jahren gab es mal so Anleitungen, wie man so Fotos selber machen kann. Da gab es so Schreibtischlampen, die so kegelförmig waren und oben so Lüftungsschlitze hatten. Und wenn man dann das geschickt im vierten Stock einer Großstadt machte mit dem Panorama dahinter, konnte man tolle UFO-Aufnahmen machen. Also ich verstehe, dass man die Bilder schön findet. Ich finde sie auch faszinierend. Aber wenn man eben sich genau überlegt, was sie darstellen, dann bin ich jedenfalls bisher noch nie bei Aliens angekommen.
Also kommen wir wieder zurück zu den wissenschaftlichen Tatsachen, Frau Anderl. Astronomen suchen nach Leben im Universum. Das ist ihr großer Ehrgeiz, das zu finden. Als Astrophysikerin, was verbinden Sie mit diesem Begriff überhaupt Leben im Universum? Sind das eher Mikroben oder denkt man da an Gase oder denkt man da womöglich doch an Aliens?
Ja, das ist im Grunde wahrscheinlich eher eine philosophische Frage, denn was das Leben ausmacht, das ist etwas, was in der Philosophiegeschichte schon seit langem natürlich diskutiert wurde. Schon bei Aristoteles findet man da Ideen dazu, Descartes, Kant, die haben alle was dazu gesagt. Der Begriff ist dadurch nicht unbedingt klarer geworden. Und mit der Definition von Leben, das ist eigentlich was Astronomen, würde ich sagen, eher versuchen zu vermeiden. Also als Astronom startet man erstmal einfach und überlegt sich, man sucht nach etwas, was in irgendeiner Art und Weise dem Leben hier auf der Erde dann doch auch ähnelt. Das ist erstmal eine Annahme, die muss nicht richtig sein. Vielleicht ist sie auch nicht richtig. Man könnte sogar sagen, sehr wahrscheinlich ist sie nicht richtig. Aber das ist erstmal ein Startpunkt. So, und wenn man so anfängt, dann würde man sagen, man braucht eine komplexe Chemie, um sowas wie Leben zu erzeugen. Da geht man erstmal davon aus, ist vielleicht eine Kohlenstoffchemie. Wir haben jede Menge Kohlenstoff im Universum. Wir wissen, die ist recht komplex, auch schon im interstellaren Medium. So, das sollte kein Problem sein. Dann braucht man für einen Stoffwechsel eine Art von Lösungsmittel. Da scheint Wasser eine ganz gute Wahl zu sein. Das ist dann das Nächste. Man sucht nach flüssigem Wasser. Dann braucht man Energie und man braucht irgendwie eine Art von Oberfläche, damit sich sowas wie ein Organismus bilden kann. Dann braucht man auch jede Menge Zeit, damit man Prozesse initiieren kann, die zu sowas führen könnten wie Leben. Und dann könnte man in Richtung von Mikroben tatsächlich denken. Und da würde man als Astronom sagen, das sind alles Grundbausteine, die nicht so selten zu sein scheinen im Universum. Also wir wissen mittlerweile, es gibt mehr als 4000 Exoplaneten, die wir entdeckt haben. Es gibt davon viele Exoplaneten, die sich in genau dem richtigen Abstand zum Heimatstern befinden, sodass flüssiges Wasser auf deren Oberfläche existieren könnte. Energiequellen gibt es natürlich auch viele. Also da würde man denken, im Prinzip ist alles da. Aber die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist es dann, dass tatsächlich aus diesen Grundbausteinen auch Leben entsteht? Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die wiederum natürlich eher eine biologische Frage ist, mit der sich die Astronomen dann eher am Rande beschäftigen. Was man als Astronom sagen kann, ist erstmal, die Grundbausteine sind da. Insofern scheint nichts dagegen zu sprechen, dass irgendwo im Universum sonst Leben entstanden ist. Aber, und das ist natürlich in dem Kontext unseres heutigen Diskussionsthemas noch sehr relevant, das wäre dann sehr, sehr weit weg. Wir wissen, wir haben eine fundamentale Geschwindigkeitsbegrenzung im Universum mit der Lichtgeschwindigkeit. Und insofern ist alles, was Interaktion zwischen verschiedenen Lebensformen beinhaltet, tendenziell ein Problem.
Aber erlauben Sie mir jetzt einfach mal einen Kurzschluss. Angenommen, außerirdisches Leben gibt es in Mikrobenform und das würde auch gefunden. Dann hätte man doch im Grunde den Beweis für extraterrestrische Existenz. Herr Lorenzen, wäre da nicht einfach alles denkbar, eben auch Aliens? Rein theoretisch?
Absolut. Also natürlich, wir suchen ja im Moment vor allem nach Mikroben, weil das im Sonnensystem ist nun klar, gibt es kein weiteres höher entwickeltes Leben. Es gibt zwei Monde, einen vom Jupiter, einen vom Saturn, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass da in großen Ozeanen, die unter Eispanzern sind, dass es dort sehr einfaches Leben gibt. Wir suchen ja nur deshalb auf dem Mars, weil man zum Mars vergleichsweise leicht hinkommt. Dabei ist er gar nicht, was das Leben angeht, der spannendste Körper im Sonnensystem. Wenn wir dann aber in die Weite des Universums gucken, ist es vollkommen klar. Also da bin ich mir sicher, werden wir auch weit über Mikroben hinausgehen. Es wäre ja ein völliger Rückfall in die vorkopernikanische Zeit, wenn wir jetzt meinen, wir auf unserer kleinen Erde bei der Sonne irgendwo am Spiralarm dieser langweiligen Galaxie, wir seien die Einzigen, die irgendwie höher entwickeltes Leben hervorgebracht haben. Also vor Kopernikus glaubte man irgendwie, die Erde sei im Zentrum der Welt. Dann hat er die Sonne hingesetzt. Dann haben die Astronomen lange geglaubt, naja, jetzt ist die Sonne aber einzigartig. Dann hat man lange geglaubt, die Milchstraße muss aber zumindest einzigartig sein, als man gemerkt hat, die Sonne ist eben doch nicht im Zentrum. Naja, und mittlerweile wissen wir, im Universum gibt es Myriaden von Galaxien, alle voll von Sternen. Also es ist aus meiner Sicht geradezu absurd anzunehmen, da gäbe es nicht auch hochentwickeltes Leben. Aber genau wie Frau Andal sagt, das ist dann eben so weit weg, dass Kontakt, selbst Funkkontakt schon nahezu unmöglich ist, geschweige denn das Hinreisen. Und wenn wir uns die Erde angucken, die irgendwie gut 3,5 Milliarden Jahre vielleicht Lebensgeschichte hat, seit wann sind wir überhaupt in der Lage, irgendwie technisch nach außen zu kommunizieren? Das sind wir seit etwa 100 Jahren mit Radio. Also das sind ganz kurze Epochen, nur offensichtlich, wenn Leben so abläuft, wie es hier auf der Erde ist, in denen wir uns nach außen mitteilen können. Aber ich bin überzeugt, das Universum ist geflutet von Leben in allen unterschiedlichen Formen, nur eben leider immer sehr, sehr weit weg.
Herr Setz.
Dazu fällt mir was Spannendes ein. Das ist jetzt nicht meine Theorie, aber es ist die Theorie von jemandem, der so als Whistleblower aufgetreten ist Ende der 80er Jahre. Er behauptet, dass er an so Reverse Engineering von außerirdischer Technologie gearbeitet hat. Und er meinte, die Lichtgeschwindigkeit und Funk und so weiter, das sind unsere Beschränkungen. Und wir haben einen evolutionären Nachteil, dummerweise, weil wir halt ein einfaches Sternsystem haben. In Doppelsternsystemen hat er erfahren in seiner Zeit in Area 51.
Area 51, das muss man sagen, ist dieses hermetisch abgeriegelte Gebiet der US-Armee, wo man angeblich gerüchteweise eben auch Indizien, Fundstücke hat, die auf außerirdisches Leben hindeuten könnten.
Ja, so möglicherweise. Und er meinte, in Doppelsternsystemen entstehen schwerere Elemente, so bis zum Element 115, 116. Und wir haben bisher nur geschafft, dass im Labor herzustellen. Natürlich war das irgendein Isotop, das sofort zerstrahlt, sofort radioaktiv zerfällt. Aber es gibt die Theorie, dass die in der sogenannten Insel der Stabilität auch als stabile Elemente existieren können. Und wenn sie das tun, dann geht über den Rand der Einzelatome von Element 115, erstreckt sich die Kraft, das, was die Atome zusammenhält im Universum. Die geht ein wenig über den Perimeter des Atoms und das kann man wie eine Frequenz erhöhen und dann hat man sowas wie Antigravitation. Ne? Völlig, völlig absurde, verschwurbelte, irre, unscharfe Theorie. Aber das Lustige fand ich, dass er da anfing mit so einer evolutionären Erklärung.
Und dass wir uns im Grunde in Dimensionen bewegen und mit Parametern operieren, die für andere womöglich gar nicht gelten.
Wir kennen keine Effekte wie so Zeitdilatation und solche Dinge aus der täglichen Erfahrung, aber Wesen, die in der Gegenwart solcher Elemente auf einem echten Planeten existieren, die eben entstehen könnten bei der Entstehung von Doppelsternsystemen, die hätten das in der täglichen Erfahrung. Also das find, ich finde das wirklich einen sehr stimulierenden, schönen Sci-Fi-Gedanken. Die hatten natürlich nichts jetzt Wissenschaftliches, aber ich finde es interessant, dass dieser Mensch, der existiert, den kann man auch interviewen und der hat auch schon sich dazu geäußert da eben. Inzwischen lebt er schon zurückgezogen, irgendwie hat aufgehört, da das zu erzählen, aber es ist interessant, dass er mal diese so eine merkwürdige Blüte an so Crackpot-Ideen. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie realistisch sowas ist, ob diese Wechsel, ob diese Kräfte im Universum, falls die wirklich da so irgendwie potenziert werden könnten durch irgendeine Art von Wellenverstärkung, keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Aber für ihn ergibt das offenbar Sinn. Er ist studierter Physiker. Aber vielleicht ist er völlig wahnsinnig. Aber das Lustige ist daran, dass er eben da so eine Geschichte über die Evolution erzählt. Das sind ja immer Geschichten auch so über unsere eigene, so wo wir uns sehen, wie wir uns fühlen. Und das finde ich sehr stimulierend, schön und auch hat eine bizarre Anmut. Ja. So wie Theorien über, wie Sie früher schon gesagt haben, in der Theologie. Mhm. Wie viele Engel passen auf die Spitze einer Nadel und sowas. Das sind poetische Ideen und die
genieße ich sehr. Das ist ja auch eine schöne Überlegung, sich die Frage zu stellen, inwiefern unsere Erkenntnis des Universums durch unsere menschliche Art des Denkens geprägt ist. Aber da finde ich, ist es immer noch ein eindrucksvolles Argument, dass wir mit der allgemeinen Relativitätstheorie, die in erstaunlich hohem Maße immer wieder bestätigt wird, eine Theorie entwickelt haben, die unserem Alltagsdenken völlig widerspricht und die wir nach wie vor anschaulich überhaupt gar nicht fassen können, die aber doch sehr, sehr viel erklären kann von dem, was wir im Universum sehen. Und das, würde ich sagen, widerspricht erstmal so der Vorstellung, dass wir dadurch, dass wir auf der Erde in unseren Alltagserfahrungen mit einem sehr wenig repräsentativen Sample von Erfahrungen zu tun haben, dass wir deshalb vieles im Universum nicht verstehen können. Denn in der Astrophysik ist es ja einfach so, wir sehen sehr, sehr tief rein ins Universum. Wir sehen viele, viele Dinge, die dem, was wir hier von der Erde kennen, völlig widersprechen, völlig andersartig sind. Und doch sind wir als Menschen in der Lage, konsistente Theorien darüber zu formulieren. Und das ist natürlich erstmal im Grunde erstaunlich und würde meiner Meinung nach dagegen sprechen, ja, die wildesten Spekulationen dieser Art, wie Sie sie jetzt zitiert haben, für besonders plausibel zu halten.
Herr Lorenzen, halten wir uns an das, was wir anfassen können. 60 Jahre lang suchte das sogenannte SETI-Institut von Kalifornien aus Hinweise auf extraterrestrische Intelligenz mit den besten Teleskopen, die man zur Verfügung hatte. Das Ganze war letztendlich erfolglos. Nur mal angenommen, diese Nachrichten, die da ausgesendet wurden, wären irgendwo angekommen. Wäre das für Sie eine bedrohliche Nachricht?
Nein, ich würde mich sehr freuen. Die sind übrigens noch unterwegs. Die sind ja ewig unterwegs. Und die eine Botschaft geht zu einem Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules. Der ist leider 25.000 Lichtjahre entfernt. Das heißt, das wird auch leider dauern, bis die da wirklich ankommen. Aber das SETI-Institut hat vor allem ja so Radiosignale einfach empfangen, hat praktisch den Beifang, was so bei den normalen astronomischen Beobachtungen, normalen Anführungen, so in den Empfänger gelandet ist. Das hat ja das SETI-Institut dann sehr genau angeguckt und eben ja einfach nachgesehen, gibt es irgendwo sehr schmalbandige, regelmäßige Signale, wo man dann sagen würde, das gibt es in der Natur selten, das könnte auf eine irgendwelche Intelligenz schließen. Aber das wäre ja hoch faszinierend, wenn man das finden würde. Und die suchen auch weiter. Und die Tatsache, dass die nichts gefunden haben, besagt erstmal gar nichts. Also zu Goethes Zeiten war sicherlich hochentwickeltes Leben auf der Erde, aber wir hatten eben noch kein Radio. Das heißt, wäre damals hier eine Botschaft vorbeigekommen, wir hätten sie nicht empfangen können. Und damals hätten wir auch noch nicht senden können. Also das ist schön, dass man danach sucht, aber es ist eben wirklich diese absolute Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und es wird sicherlich sehr lange dauern. Ich habe mit Frank Drake, einem der Pioniere dieser Lebenssuche oder dieser Astrobiologie, mal sehr lange gesprochen. Und er hat sehr schön gesagt, es könnte jeden Moment passieren, dass man dort so eine Entdeckung erlebt. Er selber hat den Tipp gegeben, in 20 Jahren. Das ist natürlich auch eine gute Prognose. Da wird man nicht zu sehr nachgefragt. Aber ich würde ihm sehr wünschen und uns allen, dass wir tatsächlich was empfangen. Es wäre äußerst spannend, bedrohlich fände ich es auf gar keinen Fall.
Frau Anderl, wären wir überhaupt, und das frage ich Sie jetzt auch als Philosophin, wären wir überhaupt psychisch vorbereitet auf einen solchen Kontakt?
Ja, das ist eine interessante und wichtige Frage. Es kommt natürlich dann darauf an, in welcher Form solch ein Kontakt stattfinden würde. Also wenn wir eine Nachricht empfangen würden, ein Radiosignal, wäre das, glaube ich, etwas, was wir ganz gut verarbeiten könnten. Das wäre spannend. Man könnte sich aber relativ sicher fühlen. Die Nachricht wäre sehr, sehr lange unterwegs gewesen. Das wäre wahrscheinlich schon eine sehr spektakuläre wissenschaftliche Meldung, aber jetzt nichts, was unseren Alltag völlig durcheinanderwirbeln würde. Anders würde es natürlich aussehen, wenn wir entweder direkte Hinterlassenschaften von Aliens entdecken würden, also sowas wie zum Beispiel, was bei dem Asteroiden Oumuamua spekuliert wurde, also diesem Objekt,
der zigarrenförmig, ein Riesending,
genau, was 2017 in unserem Sonnensystem gesichtet wurde, das von außerhalb des Sonnensystems stammt und insofern sich die Frage stellte, was ist das für ein Objekt? Und da gab es dann auch Spekulationen, das könnte auch was sein, was auf Alien-Technologie hinweist.
Das weil es wäre so seltsame eine andere Flugbahn Geschichte. Auch verfolgte, nicht wahr?
Genau, das hatte eine Flugbahn, die man so einfach aufgrund der Gravitationskräfte nicht einfach erklären konnte. Und da gab es dann viele Spekulationen. Hat sich mittlerweile, würde ich sagen, weitgehend aufgeklärt. Wir brauchen auch dafür keine Aliens, um die Flugbahn zu verstehen. Aber wenn sich so etwas nicht aufklären würde, dann wäre das schon durchaus verstörender. Und völlig verstörend wäre es dann natürlich, wenn wirklich die Aliens hier auf der Erde auftauchen würden. Dann wäre es eine völlige Neudefinition unseres Weltbilds, unseres Selbstbildes. Das wäre eine massive weltanschauliche Revolution. Es gibt ja im Übrigen Exosoziologie, also es gibt Soziologen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, was dann passieren würde. Und ja, das ist in der Tat interessant.
Wollte ich gerade fragen, was würde dann passieren?
Naja, also es wäre dann die Frage, erstens würde sich die Menschheit dann eher zusammenfinden oder würde es als Reaktion darauf hinauslaufen, dass vielleicht dann doch eher auch Konflikte innerhalb der Menschheit weiter verstärkt werden. Da kann man in ganz verschiedene Richtungen denken und es wäre dann natürlich auch die Frage, kommen die in friedlicher Absicht oder nicht. Da gibt es viele Spekulationen, aber es wäre für uns Menschen auf jeden Fall ein Ereignis, was sich nicht so schnell in den Alltag einfügen lassen würde und was uns insofern sehr nachhaltig verstören würde.
Herr Selz, darf ich da widersprechen?
Ja. Bitte.
Ich glaube, wir wurden ja wirklich vorbereitet auf sowas, nämlich durch die einzige Vorbereitung, die es gibt, nämlich durch Fiktion, durch Science-Fiction-Filme und durch Jahrzehnte, also ungefähr 60, 70 Jahren sehr intensiven, sehr fruchtbaren und sehr vielgestaltige Fiktionen, Erzählungen, Romane, Filme über genau das. Und ich glaube, aufgrund dieser Tatsache können wir, selbst wenn es jetzt noch so öffentlich zugegeben und erklärt wird, also es gab ja zum Beispiel in diesem berühmten New York Times Artikel, wird ein Physiker, ich glaube es ist von MIT, der wird zitiert, also er hätte Materialien erforscht, die von Off-World Vehicles kommen und so weiter. Man kann das nicht mehr ohne diese Linse der Fiktion sehen. Ich glaube, wir sind schon, zumindest die Generation jetzt oder die mehreren Generationen, wir sind nicht mehr in der Lage, das anders zu sehen, als würde man sagen, Vampire sind plötzlich real. Die Menschheit hat sich so viele Geschichten dieser Gestalt erzählt, dass sie, glaube ich, nicht mehr diesen Rieseneffekt verspüren würde. Und das ist auch die Komödie an der ganzen Sache, die genieße ich dann auch. Das hat wirklich dann so poetische, schriftstellerische Größe auch. Es hat was wirklich Literarisches, so wie zum Beispiel die Navy-Piloten, die da jeden Tag eine UFO-Begegnung haben, aber wissen, das existiert eigentlich nicht. Oder das ist das aus den Science-Fiction-Filmen oder das ist das aus diesen Romanen. Und die sind ja in einer kognitiven Dissonanz, die einfach herrlich ist. Also, das ist so wie, ich sage immer Monty Python, also es hat so was total schrill Absurdes. Und das wäre, glaube ich, auch die Reaktion der Menschheit. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie zusammenfinden, zumindest die westliche Menschheit vielleicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kulturen wäre, aber so wir jetzt, Europa und Nordamerika und so, wir würden, glaube ich, so reagieren, als würde man uns sagen, Vampire sind real und Achtung vor Vampiren. Es wäre eine total revolutionäre Verlautbarung und zugleich eine absolute Non-Information, ein Nonsens. Es wäre wie blablabla. Wir könnten nichts damit anfangen, weil wir vorperspektiviert sind durch Jahrzehnte einer bestimmten Kultur, die sich bestimmte Geschichten mit bestimmtem Gehalt erzählt.
Das wäre meine Vermutung. Aber das würde ja bedeuten, dass uns gar nichts mehr schockieren kann, denn es gibt ja zu fast alle doch, fiktionale Darstellung.
Und ich glaube, bei Vampiren, also wenn Leute heute, wir lesen gerne Vampirgeschichten und sehen gerne die Filme, aber die Leute, die ich kenne, die das gerne gucken, die hätten aber sehr wohl etwas dagegen, wenn die plötzlich real wären. Da wäre, ich glaube nicht, dass die das als schulterzuckend hinnehmen, zumal bei allem Respekt vor der Literatur, ich mal vermute, die Vampire wären dann doch ganz anders, als wir sie sonst in Transsilvanien uns irgendwie vorgestellt bekommen haben. Und so ähnlich wäre es ja mit den ETs auch. Also ich glaube schon, es wäre eine unglaubliche, ja, also es würde die Erde komplett verändern, die Bevölkerung auf der Erde. Ich glaube auch, da brauchen wir gar nicht den Besuch. Ich glaube auch tatsächlich, das Empfangen so irgendeines Funksignals, wenn das belegt wäre, auch das würde unsere Sicht auf unser Leben hier auf der Erde und im Universum ändern. Vielleicht im ganz Positiven ja auch. Also ich bin mir sicher, beides hätte einen profunden Impact einfach auf die gesamte Menschheit.
Na, Sie sagen positiv. Der amerikanische Physiker Mark Buchanan hat gesagt, wenn es sie denn gäbe, die Aliens, dann wäre eine Kontaktaufnahme extrem risikobehaftet. Warum? Sie wären höchstwahrscheinlich technologisch weit fortgeschrittener als wir. Wir hätten es mit einem Clash der Zivilisation zu tun und das geht für die Schwächeren, also für uns in diesem Fall, meist katastrophal aus. So in etwa wie Kolumbus, der Amerika entdeckte, und das war auch keine glückliche Entdeckung für die dortigen Natives, die Einheimischen.
Wobei, das sind ja schon immer Erzählungen über uns. Das sind Erzählungen über Postkolonialismus und über die Schuld der europäischen Machtergreifung auf dem Planeten. Das muss nicht ein Naturgesetz im Universum sein. Also es kann auch komplett anders sein. Es könnte auch sein, dass wir längst sozusagen besessen werden von ihnen. Also ich mache jetzt einfach nur so kühne, irgendwelche so sprunghafte...
Solche Theorien gibt es tatsächlich.
Ja, gibt es ja, genau.
Nur wir wissen es nicht.
Genau, eben, das könnte durchaus sein, dass es keine feindliche Übernahme aller so Independence Day ist, wo man halt zerschossen wird, sondern einfach Planeten, vielleicht alle Planeten, die so sind wie wir, sind Gehege, die halt von wem instand gehalten und besessen werden, und wir bauen irgendeinen Rohstoff ab, ohne ihn zu merken. Und ich meine, das sind halt auch lustige Fantasien. Man kommt halt nie heraus aus der Sphäre der menschlichen Mythenbildung. Auch wenn ich jetzt solche Späße darüber erzähle, das sind auch wieder Ausdruck von archetypischen Vorstellungen, auch Vorstellungen von kultureller Schuld, von Dingen wie so Rassismus und so weiter. Das ist alles da drin. Und darum, ich bleibe bei meiner Vorstellung. Ich glaube trotzdem, dass man irgendwie auf eine kuriose oder auch zumindest vielleicht zeitlich begrenzt, aber irgendwie doch komödiantische Weise blind bliebe. Ich stelle es mir wirklich vor, jetzt käme, weiß nicht, Biden käme da ins Fernsehen und sage, okay, here is the truth, folks, und zeigt Fotos davon. Die Leute würden zuerst einmal lachen, glaube ich einfach nur. Es wäre einfach nicht glaubhaft und sie würden automatisch zurückfinden in ihren Alltag und da bleiben, glaube ich. Das ist, so stelle ich mir das vor.
Entschuldigung, aber gerade vor dem Hintergrund von dem, was Sie am Anfang gesagt haben, dass wir so stark immer durch unsere Vorstellungen und Erwartungen geleitet sind, wäre es nicht unglaublich enttäuschend, gerade für Sie als Schriftsteller, wenn Aliens dann so stark dem entsprechen würden, was wir uns in unseren fiktionalen Darstellungen schon ausgemalt haben? Es wäre doch viel spannender und irgendwie auch wahrscheinlich auch naheliegender, dass da irgendwas käme, was wir momentan uns noch nicht mal ausdenken können, weil es so fremdartig wäre.
Sie haben recht, es wäre total der absurdeste Witz aller Zeiten, wenn sie wirklich so wären, wie wir sie uns vorstellen. Das wäre auch unaushaltbar.
Frau Anderl, damit kommen wir zum Schluss. Ist es für Sie als Astrophysikerin und Philosophin im Endeffekt erschütternder zu glauben, dass wir völlig allein sind im Universum, oder ist es erschütternder für Sie anzunehmen, dass da womöglich doch etwas draußen ist?
Mir kommt
die Vorstellung, alleine zu sein, ist ja ähnlich erschreckend wie die Vorstellung, dass wir es nicht sind.
Das stimmt. Also mir kommt es unplausibel vor, dass wir alleine sind. Mir kommt es auch unplausibel vor, dass fremde Lebensformen, das hatte ich auch vorhin schon gesagt, hier mit uns in Interaktion treten können. Aber dass wir hier auf der Erde die einzige höher entwickelte Lebensform im Universum sein könnten, das glaube ich, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und insofern würde mich das, glaube ich, eher erschüttern, wenn das Universum trotz sehr lebensgünstiger Grundbedingungen die Chance nicht genutzt hätte, noch irgendwo anders als auf der Erde Leben entstehen zu lassen.
Also, vielleicht gibt es sie doch, UFOs oder Hirngespinste. Was weiß das Pentagon? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Sibylle Anderl, Dr. Sibylle Anderl. Sie ist Astrophysikerin und Philosophin. An Dirk Lorenzen, Journalist und Diplomphysiker für Weltraumforschung, und an Clemens Setz, österreichischer Schriftsteller. Am Mikrofon war Martin Durm.